Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
Ja, da sind wir wieder, Kimi.
Eine Woche später und alles ist anders. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, unsere Gefühle bezüglich dieser Folge waren im Vorhinein schon so, ja, okay. Eher gemischt, würde ich sagen. Ja.
Ja, ich glaube auch. Ach je, wir arbeiten das heute einfach ein bisschen hier im Podcast auf. Danach geht es uns bestimmt viel besser.
Ja. Tatsächlich muss ich aber wirklich sagen, ich habe mich jetzt ein bisschen drauf gefreut, mit dir einfach ein bisschen sprechen zu können über das, was jetzt halt so war. Weil ich glaube schon, dass dieses drüber sprechen und reflektieren und so weiter und so fort auch ein bisschen hilft, das dann ein bisschen gehen zu lassen. Aber schauen wir mal, wie geht's dir denn jetzt mit allem?
Ja, also ich finde die Frage ist halt so schwierig. Ich kriege sie jetzt so viel gestellt die letzten Tage. Es ist schwierig, darauf eine ehrliche Antwort zu geben. Aber ich habe immer noch Schmerzen, war aber beim Arzt und meine Saison ist nicht vorbei. Deswegen bin ich schon mal etwas optimistischer. Ich versuche, all die guten Sachen vom Rennen mitzunehmen, alles, was gut gelaufen ist. Und es war eine Menge. Und es ist am Ende nur ein Rennen. Nichtsdestotrotz ist es für mich ein sehr, sehr schwieriges Jahr und es wäre so wichtig gewesen. Aber wie geht's dir?
Noch ganz kurz zu deinem, das heißt, du kannst bald wieder hoffentlich mit dem Laufen anfangen und ist jetzt einfach quasi noch, wie sage ich denn, nicht der Worst Case eingetreten, sagen wir es mal so, was deinen Fuß angeht, oder?
Ja, also genau, ich war beim Arzt und bei mir ist nichts gerissen, darüber bin ich sehr, sehr froh. Also es ist nicht zurückversetzt in den April. Ich habe jetzt derzeit natürlich noch Schmerzen, aber das sollte so nach einer Woche besser werden und es ist alles andere intakt. Ich muss jetzt einfach eine Woche geduldig sein, ein bisschen den Fuß hochlegen. Ich hätte so oder so jetzt diese Woche nicht trainieren können, weil man sich ja auch so, ich meine, ich bin auch 105 Kilometer gerannt. Mir geht's körperlich echt sehr, sehr gut, deswegen weiß ich gar nicht, es ist schon nur der Fuß, aber ja, es hätte viel, viel schlimmer kommen können. Also ich bin schon sehr froh, dass die Saison nicht vorbei ist und das tut mir schon mal sehr gut für die Seele und fürs damit umgehen können. Irgendwie.
Okay. Ja. Oh Mann, also zumindest sind das schon mal gute Neuigkeiten. Das freut mich total für dich. Ich glaube, dass das jetzt auch, was haben wir noch letztes Mal gesagt? Es ist eben nicht jetzt mit dem UTMB dein letztes Rennen gewesen, sondern du hast jetzt hoffentlich noch was, wo du drauf schauen kannst. Und das macht es auch einfacher, gewisse Dinge hinter sich zu lassen. Einfach her, nicht einfach. Und ja, das ist doch schon mal was. Das freut mich total. Ja, ach du, ich sitze jetzt hier nach wie vor in Chamonix. Es ist jetzt dieses typische nach dem eigenen Rennen halt irgendwie hier sein. Und ich muss wirklich sagen, ich durchlebe eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Natürlich, ich bin ins Finish gelaufen. Das ist schon mal, würde ich sagen,
mit
eine Verbesserung zu letztem Jahr.
Mit einem dicken Strahlen. Ich war so stolz auf dich, wirklich. Also ich habe mich so gefreut, als ich gesehen habe, wie du gelächelt hast. Und da war ich nicht die Einzige.
Ja, und genau das ist aber genau die Achterbahnfahrt, die ich meine, weil es war wirklich, ich muss wirklich auch sagen, ich bin auch sehr stolz drauf, was ich für einen Kopf im Rennen hatte, weil ich habe sehr, 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 sehr früh gemerkt, sehr früh tatsächlich, sogar noch vor Champelac, dass ich nicht das Rennen haben werde, was ich mir erhofft hatte. Das merkt man einfach, also habe ich ja schon oft gesagt, ich merke relativ früh, ob es ein guter Tag wird oder nicht. Und leider war sehr schnell klar, okay, es wird zäh. Und nichtsdestotrotz habe ich aber gedacht, ich kann mich da durchbeißen und habe aber eigentlich beginnend in Martigny Krämpfe bekommen. Und ich habe es aber trotzdem geschafft, die ganze Zeit, wenn ich Leute gesehen habe am Straßenrand und es waren so viele da, also nicht nur Leute, die ich kannte, sondern einfach generell, die Stimmung war toll, obwohl das Wetter so kacke war. Überall waren Leute und ich habe es einfach immer geschafft, mit diesen Leuten mitzujubeln und selber einen guten Kopf zu haben und Spaß da an der Sache zu haben und so. Und ich habe wirklich die ganze Zeit auf die letzte Stunde überlegt, wie laufe ich in dieses Finish rein? Wird es ein Stinkefinger in Richtung Zielbogen, um einfach auszudrücken, da, wie bekackt dieser OCC einfach mir immer wieder ins Gesicht tritt, gefühlt. Und oder wird es einfach, mache ich die Menge heiß oder keine Ahnung. Ich habe dauernd überlegt, was mache ich, und deswegen wollte ich mir diesen Finishline-Moment nicht nehmen lassen heuer und ihn einfach zelebrieren und für mich mitnehmen. Und ja, dann im Ziel hat es sofort umgeschlagen und dann, glaube ich, habe ich einfach den Abend und die Nacht durchgeheult. Also es war wirklich ein absoluter Mix aus allem, aber nichtsdestotrotz, dieser eine Moment, dieses Lächeln im Finish, das habe ich hingekriegt und darauf bin ich auch sehr stolz, ja.
Ja, das, also ich bin sehr, sehr stolz auf dich und ich finde, das war auf jeden Fall die bessere Entscheidung als ein Stinkfinger, wenn ich das sagen darf.
Du kennst mich.
Ja. Aber ja.
Ja.
Ich finde, also ich habe halt dein Rennen vor allem ja im Live-Tracking verfolgt und halt auch den Livestream geschaut, aber ich fand, es sah sehr, sehr gut aus, dass sich kontinuierlich nach vorn verbessert. Und also ich finde, du hast von außen betrachtet nicht den Eindruck gemacht, als wenn du einen schlechten Tag erwischt hättest oder so. Und deswegen war ich halt, als ich dein Lächeln gesehen habe, war ich so richtig, oh ja, Kimi ist im Reinen mit sich, die hat alles auf der Strecke gelassen. Das finde ich klasse.
Ja, aber das macht mich irgendwie, also das ist schön, dass du das sagst. Und gleichzeitig ist es aber auch das, was mich ein bisschen runterzieht, weil... Also ich muss wirklich sagen, ich konnte halt einfach nicht zeigen, was ich kann. Und ich habe, es ist halt wirklich einfach frustrierend, wenn man schon wieder einfach, ich hatte jetzt wirklich lange dieses Thema Krämpfe nicht. Das war wirklich lange, lange, lange kein Thema mehr. Und ich dachte wirklich, ich habe das jetzt irgendwie geschafft, das hinter mir zu lassen. Und dass die dann so früh kamen und ich einfach wirklich, also auch da nach dem Col de Balme, was wirklich alles laufbar war dann eigentlich und so schnell und eigentlich meine der Streckenteil war, auf den ich so hingefiebert habe. Ich musste teilweise stehen bleiben, musste mich stretchen. Ich konnte teilweise, musste ich nur noch gehen. Und das sieht man halt alles nicht.
Nee.
Man sieht nur, wie ich halt irgendwo laufe, wie ich lächle. Und deswegen ist es dann auch manchmal ein bisschen fast schon nervig gewesen im Nachhinein, dann irgendwie... Ich weiß nicht, fast... Ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich muss jetzt erklären, was eigentlich los war, weil... Ich habe mir auf jeden Fall eine bessere Platzierung erhofft und ich habe mir auf jeden Fall eine andere Zeit erhofft. Und dann ist es halt irgendwie egal, was man zu mir gesagt hat im ersten Moment. Also dieses, hey, war doch ein super Rennen, war eine gute Zeit, war für mich dann erstmal so, oh, okay, also hat man mir offensichtlich nicht mehr zugetraut. Und so war ich halt die ganze Zeit unterwegs. Also ich habe es dann wieder geschafft, nach dem Rennen alles ein bisschen so hinzudrehen, dass ich halt alles sehr negativ aufgefasst habe und dass diese Krämpfe einfach da waren und ich dadurch echt ausgebremst wurde, das ist halt was, das wissen viele im Außen nicht. Und deswegen ist es dann auch für viele, glaube ich, nicht so verständlich, dass ich dann einfach im Nachhinein gesagt habe, hey, ja, ich bin mit einem Lächeln ins Finish gelaufen, aber es gab halt leider dennoch Sachen, die nicht rund gelaufen sind. Und deswegen ist das so ein Zwischendrin, glaube ich. Ja.
Ja, das verstehe ich, obwohl man da ja sagen muss, das ist ja schon immer so. Also, dass man sieht im Ziel und im Start und man sieht so ein paar Ausschnitte vom Rennen, aber man sieht nie, was in den Läufern vorgeht, womit sie strugglen, was sie leiden, wo die Schmerzen sind. Das ist ja schon bei fast allen so. Und ich glaube, ich bin sehr stolz darauf, dass du trotz all dem so versucht hast, wegzulächeln und gezeigt hast, dass du Spaß hattest bei dem, was du gemacht hast. Und das ist am Ende das Wichtigste und das ist auch was ich für mein Rennen sagen kann. Ich meine, bis ich umgeknickt bin, war mein Rennen eigentlich perfekt.
Mhm.
Ich bin super stolz auf mein Rennen und ich habe die ganze Zeit und an jeder Stelle der Strecke versucht, so viel Spaß wie möglich zu haben und es so genossen. Und es ist einfach was ganz anderes, wenn man ein Rennen so, ja, selbst wenn es so beendet ist wie jetzt meins und einfach dann am Ende kein Finish hat, so in Erinnerung behält, als wenn man ein Rennen so in Erinnerung behält, dass man sich von Anfang an nur durchgequält hat, keine Sekunde Spaß hatte und nichts genießen konnte.
Ja, total. Also es ist auch das, was ich habe da gestern erst so ein bisschen reflektiert über unser beider, also einfach mal ein paar Bilder aus unserem Rennen rausgezogen und wir haben beide gelächelt und wirklich, also ich weiß nicht, es gab so viele Bilder von dir in der Nacht, aber auch dann am Morgen und was auch immer alles. Und da war immer ein Strahlen. Und das war ja das, was ich noch zu dir gesagt habe, behalt's dir bei und nimm's mit. Und ja, das sah so gut aus. Und dann, also es ist wirklich, ich habe echt, ich hatte dann wirklich Gänsehaut, wo ich irgendwann mitbekommen habe, irgendwas stimmt nicht bei dir. Und habe dann die ganze Zeit da versucht, irgendwie dran zu bleiben und Infos zu bekommen, habe auch den Johannes ein bisschen attackiert mit meinen Anrufen und so. Und ha, es ist einfach diese UTMB-Woche, es ist einfach wirklich ein, was soll ich denn sagen, eine Achterbahnfahrt vom Feinsten. Es ist so viel Schönes drin, es ist so viel Nerviges drin, so viel, was weh tut. Und es ist einfach, wie hast du es gestern geschrieben, ein Freude und Leid hängen so eng beieinander oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr.
Ja.
Und ich finde, das könnten sie eigentlich unter ihren Slogan schreiben. Also, ja.
Ja, aber wollen wir in unsere Rennen reingehen? Dann haben wir trotzdem eine Art Rennbericht.
Ja.
Was sagst du?
Und ich würde mich freuen, wenn du beginnst.
Okay, also mein Start war ja am Montag um 23.50 Uhr in Courmayeur.
Mhm.
Und ich habe mich gut gefühlt. Ich habe vorher gemerkt, dass mein Magen gut ist. Also so gut der vorm Start halt sein kann. Aber es gab schon Tage und Rennen, wo das schon vorm Start klar war, dass es nichts wird mit dem Magen. Ich war, finde ich, voll bei mir, voll ruhig, habe mich auf das Rennen gefreut. Ich war sehr nervös, logisch, aber positiv nervös. Und es war für mich auch das allererste Mal, dass ich diesen Startbereich beim UTMB so richtig genossen habe. Die letzten zwei Jahre hat es mich da emotional so übermannt, dass ich da schon immer geheult habe und dachte, oh Gott, was wird das? Und dieses Jahr konnte ich es so genießen. Ich habe einfach nur gestrahlt und gewusst, jetzt geht's los. Und ich habe auf den ersten Metern schon das Gefühl gehabt, ich fühle mich gut. Ich habe voll gut in mein Rennen gefunden. Gerade für diese ersten drei Stunden im Rennen habe ich richtig viel halt mental vorher mich darauf eingestellt, weil es mir immer sehr schwer fällt, damit umzugehen beim UTMB, sein eigenes Tempo zu finden, seine eigene Pace, seine eigene Platzierung, sich nicht beirren zu lassen, sich nicht zu euphorisiert mitziehen zu lassen, sondern bei sich zu bleiben. Das war für mich einfach immer sehr, sehr schwierig. Und das habe ich dieses Jahr sehr, sehr gut hinbekommen. Mein Puls war wirklich sehr gut, so wie ich mir das vorgenommen habe. Ich habe ja einfach ein richtig cooles Rennen gehabt. Wir haben uns zu dritt, die ersten drei Mädels, so richtig geraced und trotzdem so richtig eine gute Zeit gehabt. Wir haben uns angefeuert gegenseitig, wir haben uns versucht mitzuziehen. Wir haben recht schnell so gemerkt, dass die am Ende auch gewonnen hat, das war die stärkste bergauf, die Manon die stärkste bergab. Manon hat ja den TDS vor 2 oder 3 Jahren gewonnen und hier in Innsbruck bei der WM Bronze. Also sie ist eine super starke Läuferin und ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass wir zusammenlaufen können. Und dann habe ich halt recht früh im Rennen gemerkt, okay, das ist eigentlich, ich kann nicht an ihr vorbeigehen, weil sie ist so gut, ich muss hinter ihr bleiben. Und habe dann aber halt irgendwann gemerkt, mein Puls fällt so sehr, ich muss schon vorbeigehen. Und wir haben einfach uns immer wieder versucht, gegenseitig zu motivieren, mitzuziehen. Es hat so viel Spaß gemacht und man hat halt auch gemerkt, wie es die Leute am Rand halt ansteckt, dieses Rennen zu haben. Und ja, ich weiß nicht, ich habe es wirklich sehr, sehr genossen und das macht es halt irgendwie sehr hart.
Ja, also die Toni hat es auch gesagt, es ist was wahnsinnig Besonderes, wenn man in einem Rennen so eine Gruppe findet, mit der man sich so ein bisschen also mit der man durchracen kann. Und danach sah es wirklich aus, also ihr wart ja wirklich sehr, sehr lange Kopf an Kopf, immer so ein bisschen am Kreiseln. Und das ist in dem Moment des Rennens, ja, natürlich läuft man irgendwo gegeneinander, aber in dem Moment würde ich sogar fast sagen, ist es noch so ein Miteinander.
Ja, voll. Und weil das Rennen auch viel zu lang ist. Und ich glaube, wir hatten auch alle drei einfach das Ziel, so gut wie möglich zu finishen. Eine Top 3 war toll und niemand von uns war so, ich muss gewinnen und was soll mit den anderen sein? Sondern, also gerade auch in einem Downhill, das war so morgens um 4 oder so, da habe ich gerade die Führungsarbeit gehabt und ich bin mich ein bisschen verlaufen und die Amerikanerin, die dann auch gewonnen hat, die hat mich nicht nur gerufen, sondern sie hat einfach auf mich gewartet, damit wir weiter zusammen im Downhill laufen. Ja.
Wow.
Und so war es halt die ganze Zeit und das ist halt was ich richtig, richtig cool fand. Und auch wenn man das sonst jetzt so natürlich im Rennen nicht hat, aber das hat mir total viel Spaß gemacht.
Und wie war das? Also der Magen und so weiter, hat das alles weiterhin gut funktioniert, die Nacht hindurch?
Ja, die komplette Nacht, also ich habe mich auch wunderbar verpflegen können. Ich habe bei jedem Uphill die Stöcke rausgeholt. Das wollte ich unbedingt durchziehen. Auch wenn die anderen das nicht machen. Und es war wirklich für mich so, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, endlich geht alles auf. Endlich zahlt sich diese Chamonix-Rechnung aus.
Und hattest du Momente in der, also klar, ihr seid ja erstmal in die Nacht reingelaufen, aber Gab es so Wiedererkennungsmomente vom Streckenablaufen davor? So Momente, wo du dir dachtest, ah, das ist der Punkt, keine Ahnung, irgendwas, was da passiert ist in dir? Oder war das jetzt nicht so dieses...
Doch, ja. Ganz viel. Also ich habe ganz viel daran gedacht, als ich das abgelaufen bin. Ganz viel auch währenddessen daran gedacht, was ich gedacht habe, als ich damals abgelaufen bin, woran ich dann denken will. Also ich habe Spaß gehabt und die Umgebung war richtig schön. Es war einfach cool und natürlich hat man auch währenddessen noch schon Hochs und Tiefs in der Nacht und am Morgen, das gehört einfach dazu. Aber ich habe auch bei jedem Tief eigentlich recht schnell gemerkt, dass ich mich genauso da rausholen kann, wie ich das vorhatte, und war einfach echt super, super zufrieden, so wie bis dahin alles gelaufen ist. Aber bevor ich jetzt weitermache, ich würde sagen, mir fällt das jetzt ein bisschen schwer, in Stunden zu sagen, wo man in etwa war, aber das wäre jetzt zusammengefasst so meine ersten 75 Kilometer des Rennens, also die erste Hälfte des Rennens. Und ja, deswegen würde ich jetzt mal an dich abgeben. Wie war dein Startbereich, deine ersten Kilometer des Rennens, deine ganze erste Hälfte des Rennens?
Ganz kurz, bevor wir da zu mir gehen, ich hätte noch eine Frage, weil es war ja wirklich so, also ihr hattet wettertechnisch, würde ich sagen, wirklich Glück. Es sah alles eigentlich sehr, sehr gut aus. Hast du in den Verpflegungsstationen durch die Nacht großartig irgendwie ungeplant mehr anziehen müssen, als du wolltest, oder wie war das? Oder bist du irgendwie mal zu kühl geworden? Ging da alles auf für dich? Weil du hattest Sleeves an, habe ich gesehen. Wie war denn das?
Also ich bin mit diesem Fleece-T-Shirt gestartet, was ich auch bei meinem Nizza bei UTMB vor Jahren anhatte. Wo es auch so recht kühl in der Nacht war und geregnet hat, was Ende September war. Und da war ich damit sehr zufrieden, weil mich das warm gehalten hat. Und trotzdem hat es kurze Arme, sodass mir nie zu warm war. Und trocknet auch sehr schnell. Deshalb habe ich das angezogen und dazu Armsleeves. Und die habe ich dann aber einfach immer runtergemacht zu den Ellbogen, wenn mir wärmer war und wenn es ein bisschen frischer war, weil wir hatten schon starken Wind in der Nacht. Also es war schon echt extreme Windstöße. Da habe ich es dann einfach hochgezogen. Aber ich habe sonst nichts gewechselt und muss auch sagen, dass mein Setup so von der Kleidung und allem bis zur Hälfte des Rennens auf jeden Fall auch sehr, sehr gut war. Was ein bisschen schwierig war, ich hatte ja vorher meine Zeiten errechnet und wir waren halt deutlich schneller unterwegs, sodass nicht mein Plan aufgegangen ist. Also die erste assistierte Crew-Station morgens in Burg St. Maurice, da wollte ich eigentlich um 6 Uhr beziehungsweise 10 nach 6 sein. Und wollte meine Stirnlampe, ich hatte 3 im Rucksack und eine auf, die ich auf hatte, dort lassen, dass die auch wieder aufgeladen wird für eben abends. Ich wollte wechseln auf Cappy oder Sonnenbrille. Und dadurch, dass wir dann aber in der Dunkelheit und so früh noch da waren, konnte ich das nicht machen. Also ich musste dann die Stirnlampe weiter mitnehmen und hatte keine Sonnenbrille und kein Cap dabei. Und das war dann schon schwierig, weil so nach einer Dreiviertelstunde dann die Sonne aufgegangen ist und da die Sonne richtig geknallt hat. Also es war anders als vorhergesagt. Kein bisschen bewölkt, sondern komplett blauer Himmel. Und auch wenn es da noch nicht so warm ist, wenn man die ganze Zeit in die Sonne schaut, das ist schon anstrengend. Da habe ich mich ein bisschen geärgert über mich selber, dass ich das nicht besser im Griff hatte. Habe aber ehrlich gesagt auch voll, also bei uns war das richtig extrem mit diesen Mandatory Checks. Wir wurden alle kurz vorm Start, alle Elite kontrolliert. Und da hatte der noch gesagt, wir sehen uns alle in Chamonix wieder. Und ich wurde aber an jeder Aid Station beim Rein- oder Rauslaufen kontrolliert. Und gerade bei dieser besagten Aid Station wurde ich beim Rauslaufen kontrolliert und ich war schon so in der Zone wieder, so, dass jetzt der lange Uphill kommt, so konzentriert und fokussiert, dass es mich so aus dem Konzept gebracht hat. Ich habe bei dir meine Kopfhörer liegen lassen. Also es war total beschissen. Und da habe ich eben auch vergessen, dass ich einfach eine Sonnenbrille hätte mitnehmen müssen.
Aber das hat man eben, wir haben gerade noch ein bisschen den Livestream angeschaut vom UTMB und der Tom, der Führende, hat auch der ist nochmal zurückgelaufen, weil er 2, 3 Sachen dann vor lauter Aufregung oder was auch immer da war, auf dem Tisch liegen hat lassen, ist wieder zurückgelaufen, hat es nochmal geholt. Also das kann ich gut verstehen, dass man da halt dann einfach in einem Moment nicht vielleicht ganz bei der Sache ist, schon in der Strecke wieder ist und dann passiert das halt schnell.
Gerade mit den Kopfhörern, ich habe das so, es ging dann ja direkt in diesen fast 2000 Höhenmeter Uphill und ich habe das so nach 100 Höhenmetern gemerkt. Da hätte ich aber nicht mehr zurücklaufen können, weil das war der Zeitpunkt im Rennen, wo wir Mädels alle so 30 Sekunden auseinander waren. Und das hätte mir so viel Energie gekostet und gleichzeitig wusste ich, okay, die nächste assistierte Cruise Station, da kann ich jetzt erstmal 7 Stunden laufen.
Okay.
Das ist halt echt, finde ich, ein bisschen blöd, aber so ist es.
Ja, ich finde, das klingt alles bis dahin tatsächlich genauso, wie es ausgesehen hat. Also es hat wirklich, ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, wow, und wie sie durchmarschiert. Also das war wirklich, ja, sehr cool zu beobachten von außen. Ich muss sagen, auch ich hatte, also ich war wirklich super drauf vorm Start. Ich hatte, habe wirklich gedacht, hey, es kommt alles zusammen. Ich habe mich einfach gefreut auf das Rennen. Ich habe die Streckenänderung, dachte ich mir, die liegt mir. Also unser Rennen wurde ja aufgrund des Wetters 2 Stunden nach hinten verschoben, die Startzeit. Und wir sind bisschen länger, also weiter gelaufen, aber ein paar weniger Höhenmeter drin und diese ganzen ausgesetzten Stellen und technischen Stellen wurden eigentlich rausgenommen. Im Grunde genommen hatten wir einen verlängerten MCC, wenn man so will. Mhm. Und das fand ich aber irgendwie gut, weil ich mir dachte, geil, der Flegère-Climb ist draußen. Da kann ich, wenn ich gute Beine habe, noch schön diese ganze laufbare Passage da von Le Lavanché bis Chamonix gut mitnehmen. Also ich war wirklich im Kopf bereit und hatte Lust und war im Startbereich auch noch entspannt und habe aber schon gesehen, weil wir mussten ja, also alle Elite musste ja relativ früh schon in diesen Startbereich rein, heuer. Wir wurden auch alle richtig streng kontrolliert, das hatte ich so echt auch noch nicht.
Darf ich noch kurz eine Frage?
Ja.
Ich fand das auch, also bei uns war zum Beispiel ja 23.50 Uhr Start und es kam vorher die E-Mail, wenn die Elite nicht um 23.20 Uhr in diesen Elite-Bereich gegangen ist, dann wird der geschlossen. Ich war alleine da. Ich habe einmal eine halbe Stunde habe ich da alleine mit den ganzen Kameraleuten ausgeharrt, gefühlt. Es sind so viele erst 10 Minuten vorher gekommen oder 5 Minuten vorher. Okay. War das bei euch auch so oder haben sich da alle dran gehalten?
Nee, bei uns waren echt eigentlich alle da sehr früh. Wir durften dann allerdings, als dann alle da waren, wurde quasi vorne aufgemacht und wir durften dann in dem Bereich vor dem Start sozusagen also bewegen noch zumindest. Mhm. Aber wir durften nicht mehr raus. Also,
aber das ist gut.
Ja, also zumindest mussten wir da dann nicht eine halbe Stunde rumstehen, sondern wir durften dann zumindest noch ein bisschen die Beine lockern. Und ich habe aber schon da gemerkt, dass meine Waden irgendwie, also meine Beine haben sich einfach so angefühlt, als wäre ich schon gelaufen so ein bisschen. Und habe aber gedacht, das passt schon, also ja, das ist halt manchmal so Aufregung, was auch immer alles da zusammenkommt. Da habe ich jetzt nicht so groß mich reingedacht und habe wirklich gedacht, jetzt geht's los und jetzt schauen wir mal. Und dann ging's halt los und es war wieder mal wie immer ein unfassbar schneller Start. Und ich bin wirklich schon nicht so gut da nach Champé hochgekommen. Also ich glaube, ich bin letztes Jahr schneller gewesen im Champé-Anstieg als dieses Jahr. Jetzt zwar nicht wesentlich, aber doch ein bisschen. Und habe aber auch da mich jetzt noch nicht so reingesteigert und es war tatsächlich wärmer, beziehungsweise es war besseres Wetter, als wir dachten, dass es wird. Also es hat eigentlich so eine halbe oder eine Stunde vor unserem Start aufgehört zu regnen, aber dadurch war es halt wahnsinnig dampfig. Und ja, ich dachte einfach, es wird ein Ticken kühler und es wird nasser und habe da wirklich schon im ersten Anstieg richtig geschwitzt und hatte einen Ticken zu wenig Getränk dabei, weil ich mir dachte, die 40 Minuten oder die 45 Minuten bis hoch nach Champé, da brauche ich noch nicht so viel Flüssigkeit und dann wollte ich mich auffüllen gescheit. Ja, das war eventuell ein kleiner Taktikfehler meinerseits aufgrund der veränderten Wetterverhältnisse dann. Und dann, ja, also wirklich aus Champé schon rausgelaufen und gemerkt, ich kann nicht so aufdrehen, wie ich es will. Und dann sind wir ja runter nach Martigny und da wurde es einfach schon zäh. Ich bin dann eine Weile mit dieser Jasmine Lowther oder wie sie heißt aus...
Von Arcteryx aus
Kanada. Genau. Sie sind zusammengelaufen und habe aber da auch schon, man hat gemerkt, die Jasmine kann ganz anders pushen als ich. Also es war wirklich schon in dem Moment so, dass ich einfach gemerkt habe, schon da, wenn mal irgendwie so eine Stufe drin war oder irgendwie sowas, wo man ein bisschen steiler quasi ansteigen musste, dass schon da meine Beine angefangen haben, sich zu melden. Und das kenne ich halt zum Beispiel aus Le Templier. Ich kenne genau dieses Gefühl, ich kenne genau diese Krämpfe und ich habe mir echt gedacht, nein, 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 das darf doch nicht sein. Warum hier, warum jetzt? Ich mache alles richtig. Also ich habe mich gut verpflegt, ich bin gut vorangekommen. Aber das war irgendwie so, da habe ich gemerkt, okay, irgendwas fängt hier schon an, mir nicht zu gefallen. Und ja, dann läuft man halt aus Martini raus und da, also ich habe mich immer noch ganz gut bewegt. Also es war nie so, dass ich irgendwie dann gegangen bin oder so. Ich konnte schon noch gut laufen und dann dieser Anstieg von Martini hoch zum Col de Forclaz. Alter Schwede, also das ist, ich kannte den nicht. Das war ein Part der Strecke, den ich nicht kannte und wow, ist der widerlich gewesen. Also wahnsinnig steil, irre. Da hat mich die Rosanna überholt und ich muss wirklich sagen, leck mich am Arsch, Entschuldigung für diese Ausdrucksweise, aber die ist da so dermaßen genial hochmarschiert, muss ich wirklich sagen an dieser Stelle. Absolutes Chapeau, die hat da sich hochgeschraubt, eine nach der anderen sich entspannt geholt und war damit dann auch weg. Und ich war irgendwie in so einem, also ich bin eigentlich ganz gut hochgekommen, würde ich sagen, aber ich habe einfach schon gemerkt, es krampft und habe irgendwie einfach versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben, habe aber weiterhin, wenn ich Leute gesehen habe, gelächelt, habe weiterhin mein Ding gemacht und war halt irgendwie dementsprechend immer so zwischen Schadensbegrenzung quasi für meine Beine machen und gleichzeitig habe ich aber auch irgendwie gedacht, okay, cool, ich bin hier gerade noch mittendrin und alles ist noch offen. Ich meine, da war ich, wo war ich da, bei Kilometer 25 oder war es, keine Ahnung, aber da war noch sehr viel möglich und ja, dann war ich beim Col Forclaz, bin dann runter nach Trient und im Downhill runter nach Trient habe ich die ersten Krämpfe bekommen, wo ich stehen bleiben musste. Das ist wirklich früh leider, wo ich wirklich kurz anhalten musste, meine Beine durchklopfen musste. Ich habe dann auch meine Kopfhörer kurz rausgenommen, habe mich völlig fokussiert auf, und habe gemerkt, da krampft's und ich wusste wirklich nicht warum. Also es kann eigentlich nicht die Verpflegung gewesen sein. Ich hatte keine Ahnung, was es war. Ich bin dann weiter nach Trient rein, habe mich gut aufgefüllt, habe kurz einfach mal durchgeatmet und bin weiter in den Anstieg hoch zum Col de Balme, der ja bei uns auch verändert wurde. Der ist übel lang, zieht sich ewig hin und ich bin okay hochgekommen, würde ich sagen, bis zum Col de Balme, aber da haben mich dann schon einige überholt. Also da war ich dann, glaube ich, sogar nicht mehr in den Top 20 drin und das ist natürlich bitter. Also ich habe einfach gemerkt, ich kann jetzt nicht mehr so laufen, wie ich will. Also zum Beispiel beim Corsa-Marsch, da konnte ich durchgehend genial hoch und runter laufen. Ich hatte nicht einmal Krämpfe. Und wenn du dann aber bei dem Rennen, beim OCC, das merkst und einfach dauernd bremsen musst und einfach nicht gescheit vom Fleck kommst, das ist genau das, was ich meine, was so frustriert und was so zermürbt. Weil natürlich bewegt man sich noch, aber halt einfach unter den eigenen Möglichkeiten. Und das ist das, was mich so enttäuscht hat im Ziel. Also es war wirklich einfach dieses, okay, und mal wieder kann ich nicht mal zeigen, was ich kann und mal wieder muss ich hier irgendwie drauf schauen, dass ich nicht nur rumkrampfe und das ist halt bitter und das ist das, was mich enttäuscht. Und ja, genau. Deswegen würde ich jetzt mal bis zum Col de Balme gehen und das ist so die erste Hälfte meines Rennens gewesen. Also ein Auf und Ab. Ja.
Meinst du, dass zum Beispiel eben diese hohe Luftfeuchtigkeit oder dass es so viel wärmer war und du dann mehr Wasser gebraucht hättest oder so, dass das vielleicht auch einen Einfluss haben kann?
Ehrlich gesagt, also Guy und ich haben schon ein bisschen, haben uns zusammengesetzt, der ist ja auch hier und haben schon überlegt, was es sein könnte. Es könnte sein, dass ich tatsächlich einfach auf diese erste Dreiviertelstunde schon zu viel verloren habe und es nicht nachgeführt habe quasi. Das könnte ein Punkt sein. Ich glaube aber tatsächlich, dass da einige Sachen zusammenkommen. Ich glaube einfach, es ist wirklich auch die Tatsache, dass man hier in Chamonix in der Zeit vor dem Rennen einfach nicht im eigenen Trott ist. Es ist einfach was anderes. Ich esse hier anders. Also ich habe die Tage vor dem Rennen nur noch trockenen Reis gegessen im Grunde. Das mache ich daheim eigentlich nie, aber irgendwie hier macht man es halt. Dann habe ich, ich glaube auch tatsächlich, dass Tapern oder zu viel Tapern mir nicht gut tut. Ich habe richtig gemerkt, mein Körper fährt zu sehr runter. Ich glaube, dass da einfach ein paar Sachen zusammengekommen sind, die ich einfach nicht so gemacht habe, wie ich sie sonst daheim mache oder wenn ich ein Rennen für mich laufe und da ein bisschen mehr in meinem eigenen Trott drin bin. Zusätzlich noch dieser bisschen spätere Start um 10 ist vielleicht für mich auch einfach ein Ticken oder zu spät schon gewesen, raus aus der Routine, was auch immer. Also ich glaube, da kamen einfach leider ein paar Sachen zusammen, zuzüglich zu wenig getrunken im Anfang, weil dann habe ich genug getrunken auf jeden Fall, aber am Anfang vielleicht ein bisschen was verschleppt an Mangel und schon auch dieser extrem steile Anstieg, das muss man schon auch sagen. Also da glaube ich einfach, haben meine Beine halt irgendwann schon auch angeklopft und gesagt, na, also du hast hier schon ein bisschen was an Mangel in uns drinnen und jetzt schickst du uns hier diese gefühlt ewige Rampe hoch. Ich glaube, da kamen einfach wirklich ein paar Sachen leider zusammen. Ja.
Mhm. Ja. Ja, okay. Ich fand auch bei uns, dass das Wetter viel besser war eben als erwartet. Und ich eigentlich darauf eingestellt war, dass es halt kälter und bedeckter ist und habe da halt zum Beispiel halt den Fehler mit der Sonnenbrille und dem Cap gemacht, was bei mir jetzt nicht ganz so gravierend war, aber halt auch Energie zieht und wo ich mich auch ein bisschen ärgere, dass mir das so passiert ist in der Planung, dass ich gar nicht damit kalkuliert habe, dass man halt einfach auch eher ankommen kann und das dann vielleicht nicht so aufgeht. Aber ja, das ist halt irgendwie auch dieses Ultrarunning. Man lernt bei jedem Rennen was dazu, was auch selbst wenn es am Ende nicht ausschlaggebend für die Performance war, so Kleinigkeiten sind, die einem beim nächsten Mal nicht wieder passieren.
Ja, und einfach, ich meine, weißt du, wie du gerade auch gesagt hast, es sind zwar vielleicht auf dem Papier Kleinigkeiten, aber es ist doch einfach was, was Energie zieht. Und bei einem Rennen wie bei deinem, was wirklich so lange geht und so strapaziös ist, ist halt so, wenn sich diese Kleinigkeiten dann läppern, ist es am Ende des Tages einfach auch viel Energie, die flöten geht. Und dementsprechend ist einfach wirklich diese Ultra-Running ist einfach wirklich, da muss einfach alles stimmen. Gerade bei diesen Feldern, die inzwischen einfach bei diesen Rennen sind. Also da kannst du dir einfach quasi wirklich keine Fehler mehr leisten inzwischen. Mhm. Und das ist halt das Problem. Ja,
ja, das stimmt sowieso. Aber ja, also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich habe jetzt bis etwa 75 Kilometer, also bis zur Hälfte vorher gemacht. Da war eine Aidstash, wo man selbst aufgefüllt hat. Und da weiß ich, da ist Johannes kurz mit der Kamera danach mit nebenher gelaufen und da habe ich gemeint, ich habe gerade ein Tief, ich muss einfach weiterlaufen und kann nicht so viel reden und habe versucht, meine Flasche währenddessen, eine leere Flasche, die ich aus welchem Grund auch immer noch in der Hand hatte, irgendwo zu verstauen, weil ich halt eine Flasche aufgefüllt hatte, in der ich leeres Pulver dabei hatte. Und dann kam auf einmal von hinter mir ein kanadischer Runner und hat gesagt, du, hast du mitgekriegt, was mit der Manon passiert ist? Und dann habe ich halt gesagt, nee, ich weiß, die ist knapp hinter mir, aber ich habe gerade mein eigenes Tief. Also es ist mir egal, wie viel Abstand gerade zwischen uns ist. Ich muss einfach für mich gerade einen Fuß vor den anderen setzen. Und da hat er dann gesagt, sie ist im Downhill. Davor war so dieser technische Downhill-Part, dass sie da gestürzt ist, dass sie da zu viel riskiert hat und wahrscheinlich sich die Rippe gebrochen hat und aufsteigt. Und das hat mich in dem Moment so drunter gezogen. Und ich weiß, es macht nicht besonders viel Sinn, weil man sein eigenes Rennen macht und alles. Aber in dem Moment habe ich halt realisiert, dieses wir drei racen uns gibt's jetzt nicht mehr. Und es hat mich so runtergezogen. Und dann habe ich da vielleicht mir auch ein bisschen zu viel Gedanken drum gemacht, die ganze Zeit gedacht, oh Mann, wieso ist das so, dass man immer alles so auf eine Karte setzt? Wieso riskiert man so viel? Und ja, habe da mich ein bisschen drin verloren und ein bisschen zu lang in diesem Tief gesteckt. Das hat mich danach, als ich halt nicht mehr in dem Tief war, sehr gestört, dass ich da auch so viel Energie verschwendet habe, mir da so einen Kopf drum zu machen. Habe dann aber halt einfach gemerkt, okay, für mich läuft super, ich muss einfach weitermachen, mein eigenes Tempo finden. Habe viel auch mich versucht, an den Männern um mich rum zu orientieren. Einfach immer, wenn man gemerkt hat, okay, da kommt jetzt jemand von hinten, der schneller ist im Uphill oder Downhill, da mitzugehen und sich ein bisschen an den Rhythmus zu gewöhnen. Und auch da merkt man immer, mal passt das voll gut, mal hat man das Gefühl, oh Gott, bei dem Rhythmus kann ich gar nicht mitgehen. Habe mich halt einfach so versucht, von Kilometer zu Kilometer zu hangeln, mich gut zu verpflegen, einfach zu genießen, dass es dann halt eigentlich nur noch der Tag ist, der vor der Tür steht. Also meine große Angst ist ja einfach immer die Nacht. Habe auch versucht, gerade in diesem Tief mich darüber zu freuen, dass der Magen in der Nacht so gut war und dass es halt echt was ist, was ich dieses Jahr in den Griff bekommen habe, was jahrelang mein größtes Problem, meine größte Schwäche war, dass ich halt nachts so krasse Magenprobleme habe, dass es tags nur ums Überleben geht. Und das ist einfach ein ganz anderes Rennen jetzt. Also jetzt war Mont Ventoux, Pitztal und TDS drei Rennen, wo ich in der Nacht keinerlei Magenprobleme hatte. Und es ist so ein anderes Rennen. Du kannst dich normal verpflegen. Mhm. Ich habe für meine Verhältnisse so viel Gels wie noch nie genommen. Ich habe mich nach der ersten halben Stunde im Rennen verpflegt, das habe ich noch nie gekonnt. Also es ist für mich ein ganz anderes Rennen. Und habe versucht, mich dann mit so Sachen halt hochzuziehen, wie es halt manchmal so ist, wenn man dann so ein Tief hat. Und es ging dann auch eigentlich und so ging es dann eigentlich dahin. Ich habe mich dann schon geärgert, dass ich mein T-Shirt nicht gewechselt habe, dieses Fleece-T-Shirt, weil es sehr, sehr warm geworden ist.
Mhm.
Und habe mir dann vorgenommen, das mache ich auf jeden Fall in Beaufort, in der nächsten assistierten Aid-Station. Ich hatte vor, dort so um 13.40 Uhr zu sein, also nach 13 Stunden 50 Rennzeit. Ich war dann so um 12.40 Uhr da, habe da mein T-Shirt umgezogen, bin aber vorher in dem Downhill dort runter, also davor, vor dieser Aid-Station wurde die Strecke angepasst, weil eben die Vorhersagen so schlecht waren für die Nacht, für das hintere Feld, ist man anders gelaufen, als ich das abgelaufen bin. Und das so sehr viele kleine Up- und Downhills und Bike-Trails gelaufen. Und da bin ich das erste Mal umgeknickt an meinem linken Fuß. Hatte aber den Eindruck, dadurch, dass ich noch Stöcke in der Hand hatte, dass ich es ein bisschen abfangen konnte. Und habe halt einfach für mich oder mir eingeredet, das ist gerade nur, weil ich so im Tief gesteckt habe und ich mich nicht richtig koordinieren und konzentriert habe. Und deswegen tut mir das jetzt mehr weh. Und Kopf ausschalten, das Ausblenden, auf alles andere konzentrieren. Habe sogar versucht, mich so in den anderen Fuß reinzusteigern, wo ich wusste, ich habe eine Blase. Dass ich einfach mehr in diese Blase reinfühle, damit ich den linken Fuß nicht so spüre. Halt so absurde Sachen, die man dann macht. Und habe mir dann in Beaufort in der Aid Station echt Zeit genommen. Ich war dort kurz auf Toilette. Ich habe alles aufgefüllt. Ich habe mein T-Shirt umgezogen. Ich habe ein Cap aufgesetzt, eine Sonnenbrille. Ich habe mir Eis in mein Halstuch machen lassen. Ich habe mich ganz runtergekühlt. Versucht auch ein bisschen feste so Tuck-Kekse und sowas zu essen. Und habe gedacht, ja, jede Minute, die ich jetzt hier verliere, ist eigentlich nur gewonnen, weil ich halt damit investiere, dass ich danach da wie frisch rauskomme. Und bin danach in ein relativ laufbares Up- und Downhill-Stück. Also da geht es immer so ein bisschen hoch, immer so 200, 300 Höhenmeter, dann wieder ein bisschen runter. Und habe da beim Hochgehen gemerkt, okay, jetzt kommt wieder die Energie zurück, ich komme wieder in meine Hochphase. Ja, war sehr, für den Moment sehr optimistisch und habe einfach gedacht, jetzt, ja, ist es wieder mein Rennen. Und das war so die Aid Station ist eigentlich bei 94 Kilometern. Durch die Streckenänderung war es dann bei 97,5. Also, damit man ein bisschen eine Vorstellung hat, wo das im Rennen war. Und habe dann halt so in meinem Kopf die ganze Zeit gedacht, okay, wenn ich bei 100 Kilometer bin, dann ist es ja eigentlich schon nur noch wie Kimmys Rennen. Da muss ich jetzt nur noch für Kiwi schauen. Ich stelle mir einfach vor, es ist wie wenn sie jetzt gleich beim OCC startet. Dann habe mir halt einfach versucht, so viele positive Gedanken wie möglich zu machen, mich da vorzupushen, weil auch wenn es einem dann wieder gut geht, ist es natürlich schon ein sehr, sehr langes Rennen. Das merkt man an diesem Zeitpunkt. Man hat schon extrem viele Höhenmeter. Das merkt man auch an diesem Zeitpunkt. Aber ich habe versucht, alles aufzusaugen. All die Leute, die an der Strecke waren, all die Anfeuerungsrufe. Und ich weiß, dass es halt dann irgendwann, wenn man so fertig ist, sieht ein Strahlen nicht mehr so sehr aus wie ein Strahlen, so wie wir das letzte Woche hatten. Aber ich habe halt nach wie vor es einfach genossen und gedacht, es ist mein Tag. Ja.
Also ich finde das wirklich gerade bei diesen Distanzen jetzt von dir irre, was man da dann auffährt an mentalen Tricks. Also dass man dann irgendwie auf einmal versucht, den Schmerz umzuleiten in eine Stelle des Körpers, die noch nicht so schmerzt wie die andere und lauter so Sachen, um sich da selber rauszuholen. Und deswegen, ich glaube, je länger man unterwegs ist, desto nötiger ist dieses mentale Austricksen von sich selbst. Das ist wirklich Wahnsinn. Also das kann, also wenn der Körper noch läuft und man keine Verletzungen hat, dann ist wirklich irgendwann dieses mentale Tricksen einfach das, was einen dann ins Ziel tragen kann. Und das finde ich wahnsinnig irre, was man da dann selber wirklich, wie man sich selbst so ein bisschen versucht zu verkohlen. Also das ist wirklich schon interessant. Und weißt du, dann läufst du da schon so lange und jetzt sagst du gerade dann nochmal die Distanz, die ich gelaufen bin, die ja jetzt auch nicht wenig ist. Und das ist schon einfach irre. Also wir reden hier einfach von 150 Kilometern und beinahe, ja, und wie viel, 9000 Höhenmetern. Also es ist einfach wirklich ein absolutes Brett, muss ich wirklich sagen. Und deswegen habe ich auch in meiner einen, ich habe ja einmal in unseren Channel so ein Video rein und habe halt wirklich da auch gesagt, ich habe heute Nacht ab 3 gestreamt, du bist gelaufen. Ich war in der Früh kurz laufen, du bist gelaufen. Ich war frühstücken, du bist gelaufen. Also es war wirklich so, ich bin da halt einen kompletten Tag durch, habe da einen kompletten Tag durchlebt und du bist währenddessen durchgehend gelaufen. Das fand ich einfach in dem Moment wirklich irre.
Aber sowas denkt man zum Beispiel während des Rennens auch. Und da denke ich dann immer, schau, wie cool das ist. Du läufst einfach nur, du musst nichts anderes machen als laufen.
Ja.
Und ich glaube, man muss das halt auch wirklich mögen, sonst machen einem die langen Strecken nicht Spaß. Aber es ist halt, ja, es ist trotzdem noch eine unfassbar lange Strecke. Also auch wenn es dann nur noch irgendwie 50 Kilometer waren, die mir gefehlt haben, wusste ich ja, das sind noch locker 10 Stunden bei dem, was mich noch erwartet an Strecke, also an technischen, an Höhenmetern und ja, habe aber halt in dem Moment einfach gedacht, es ist super cool, die Zeit passt super gut. Manchmal hat es mich ein Stück weit gestört, dass alle, oder was heißt gestört, aber alle an der Strecke und um mich rum immer nur darauf referenziert haben, die erste ist nur 5 Minuten hinter dir, vor dir und die parkst du, und weil das wirklich überhaupt nicht, das klingt jetzt komisch, natürlich ist immer die Ambition zu gewinnen, wenn man an einem Start steht, aber es war in all diesen Kilometern überhaupt nicht meine Ambition. Ich habe gedacht, wenn ich 20 Kilometer vor Schluss noch hinter ihr so dicht bin, dann kann ich versuchen, diese Lücke zu schließen. Aber jetzt lasst mich doch einfach mein Rennen machen. Ich bin so stolz darauf, wie es läuft. Ich bin so stolz darauf, dass ich an der 2. Position bin. Das ist, also da musste ich immer so ein bisschen, ja, mit mir selber reden, entspann dich. Das, ich kann es verstehen von außen. Also wenn ich wen anfeuere, würde ich wahrscheinlich auch sagen, schau, die ist nur 5 Minuten vor dir. Aber ich wollte gar nicht diese Lücke schließen, weil ich wusste, dann mache ich nicht mehr mein eigenes Rennen. Das war da so ein bisschen was, was mich hin und wieder gestört hat, obwohl es natürlich total cool ist, dass man so viel Support an der Strecke von Anfeuern hat und alle so mitfiebern und mittracken, und ja, was ist einfach so ein langes Rennen, dass man auch währenddessen sich die ganze Zeit bewusst sein muss, es ist ein super langes Rennen und 5 Minuten zu schließen bringt mir jetzt gerade gar nichts für die ganze Dauer.
Ja, total. Ich merke schon, du möchtest nochmal abgeben, habe ich das Gefühl. Okay.
Der letzte Teil.
Der letzte Teil.
Ja.
Gut. Wo war ich? Ich war beim Col de Balm. Da oben war es bei uns ziemlich übles Wetter und nichtsdestotrotz hatte ich da oben meinen ehemaligen Mitbewohner, der total schön angefeuert hat, der selber gerade den UTMB läuft, der sich da trotzdem in den Regen gestellt hat, um mich anzufeuern. Das war sehr schön und auch noch ein paar andere Leute sowieso, muss ich sagen. Auch unser ganzes Terex-Team hat sich da gespreadet, wie immer. Ich hatte überall tolle Menschen. Ja, und dann ging es in diesen Col de Balm rein. Und ich muss wirklich sagen, auch da, obwohl ich gemerkt habe, ich habe Probleme, bin ich noch mit einem für mich unüblich positiven Mindset rumgelaufen. Und dann kam da der Adi Niski mit einer Kamera in der Hand. Und dann habe ich halt gemerkt, ich muss wirklich in diesem unfassbar tollen Downhill, wenn man gute Beine hat, der wirklich laufbar ist, runter vom Col de Balm. Ich musste so oft stehen bleiben, um meine Beine auszuklopfen und mich selber anzuschreien, dass ich jetzt bloß nicht, weißt du, das ist so ein, ich wäre, wenn es hätte sein müssen, wäre ich ins Ziel marschiert. Also diese Entscheidung stand schon fest, aber natürlich willst du das nicht. Und ich habe die ganze Zeit meine Beine quasi angeschrien und war so, nein, 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 kommt, auf geht's, die ganze Zeit versucht, diese Krämpfe möglichst wieder wegzukriegen. Und irgendwie habe ich das hingekriegt, dass sie sich dann immer wieder verzupft haben, kurz. Und dann auf einmal wirklich waren die weg. Und dann habe ich mir gedacht, boah, okay, cool. Ich habe jetzt anscheinend so gut nachgetrunken. Ich habe jetzt diesen Mangel ausgeglichen. Ich konnte dann auf einmal wieder runterlaufen gescheit und konnte wieder laufen lassen. Und da habe ich wirklich gedacht, okay, cool. Jetzt werden diese letzten, was weiß ich, 25 Kilometer, die ich noch hatte, laufbar, kein Fligère-Climb. Jetzt werden die nochmal richtig gut und ich kann nochmal Leute einsammeln. Und hatte so ein richtiges, ich hatte einen richtig positiven Moment. Ich habe wirklich dann auf einmal gedacht, okay, geil. Und dann habe ich auch, dann war da vor mir eine Frau, ich weiß nicht, wer das war, die habe ich dann eingesammelt. Bin da runtergelaufen nach Le Tour rein, wo ich letztes Jahr ausgestiegen bin. Bin an diesem Brunnen mit geschwollener Brust vorbeigelaufen. Und da war dann aber auch der Benny von Alles Laufbar, wo ich dann in die Kamera gesagt habe, dieser fucking OCC. Weil natürlich war es, obwohl es ein High war in dem Moment, war ich schon hinter meinen, natürlich weit hinter meinen Vorstellungen, wie das Rennen laufen wird. Aber nichtsdestotrotz sieht man in dem Video schon auch, dass ich positiv bin. Und bin dann da in dieses wellige Laufbare rein, bin super reingelaufen und auf einmal kamen die Krämpfe wieder. Und das war wirklich so, ich mir dachte, warum? Warum, warum, warum? Ich trinke gut, ich esse gut. Woher kommen die jetzt schon wieder? Es war wirklich so ein, ich habe wirklich gedacht, ich habe es überwunden. Und dann kamen sie wieder. Und dann konnte ich aber trotzdem ganz gut und okay nach Argentier reinlaufen. Hab da dann nochmal aufgefüllt, auch ein bisschen Salz genommen und so weiter. Es war eine irre Stimmung dort. Man wird da wirklich auch einfach toll durchgetragen. Die Kathi von den ehemals bei den Bergfreundinnen war auch da. Und dann später war der Guy gestanden, mein Coach, und die Holly. Und es war wirklich, es waren so viele Leute da, die Sunny. Und ich habe einfach versucht, da dann noch, ja, einfach gut durchzukommen. Lisa Wimmer hat mich angefeuert und ja, so ging das dann, tralala. Und dann dachte ich halt irgendwann, bin ich durch Le Lavanché durchgelaufen und ab da dachte ich halt, jetzt wird's, also ich kenne diese Trails so gut von dort und ich war so felsenfest davon überzeugt, jetzt geht's runter nach Chamonix und nur noch laufbar. Und auf einmal, Ida, geht's wieder hoch. Also ich habe mir die Streckenführung am Ende nicht gescheit angeschaut und da ging's dann nochmal in den Climb rein und das wusste ich nicht. Der war nicht lang. Ich glaube, so 150 Höhenmeter oder was das gewesen sind oder 200. Hm. Aber ich hatte ihn einfach nicht auf dem Schirm. Und dementsprechend mit den Krämpfen, ich habe tatsächlich in diesem Climb das Heulen angefangen, weil ich gedacht, ich war so eingestellt auf ein laufbares Stück ab dem Moment und keine Höhenmeter mehr hoch, dass mich diese unerwartete Strecke so aus meinem High geholt habe, dass ich heulen musste. Ich war so genervt und so sauer in dem Moment auf den UTMB, dass sie, oder auf die Organisation, dass halt das jetzt die Strecke ist, obwohl es eigentlich meine Schuld war, weil ich habe es mir nicht gescheit angeschaut. Und dann läuft man da noch dieses unnötige Schleiflein nach links weg und läuft dann in einen wahnsinnig unerwartet technischen Downhill rein, der völlig verblockt war und ich habe so geheult, ich war so genervt und wütend, weil ich da nicht gut runtergekommen bin. Laufbar wäre kein Problem gewesen, aber diese Stufen und diese Steine für krampfende Beine ist die Hölle. Es war die Hölle und ich bin einfach da nicht mehr gescheit runtergekommen, da stand dann auch die Laura Hottenrott und keine Ahnung und ich habe irgendwie einfach versucht, da jetzt meinen Grand und alles auszuheulen und weiterzumachen, weil dann war es ja wirklich nicht mehr weit und zu dem Moment wusste ich dann auch, ich komme zumindest ins Finish. Ja, und dann die letzten Kilometer da, das ist dann wirklich laufbar, das ist dann flach und da habe ich mich noch echt gut bewegen können. Also meine Beine, meine Waden haben sich angefühlt wie zwei Tennisbälle und genauso sahen sie auch ausgefühlt. Also das war wirklich alles ein harter Muskelklumpen. Hm. Dementsprechend spricht es auch sehr für Mangel, also irgendwas hat da einfach gefehlt.
Ja.
Und ja, dann bin ich in Chamonix reingelaufen und das war schon irre und dementsprechend habe ich mir gedacht, nee, also das lasse ich mir jetzt hier nicht nehmen. Wie geil ist das denn? Ich bin durch die Stadt gelaufen, ich habe mitgejubelt, ich hatte ein Lächeln im Gesicht, ich bin mit Lächeln ins Finish reingelaufen und dann war es halt wirklich so, dass ich meine Uhr gestoppt habe und hochgeguckt habe und dann war da diese Anzeigetafel, Platz 21, bla bla. Die Zeit, muss ich sagen, war jetzt nicht so weit weg. Also ich war schneller als meine vorgegebene Zeit da auf dieser App, wobei das immer auch unwürdig ist, was diese Zeit da immer anzeigt. Aber trotzdem, dementsprechend, was mich vor allem rausgerissen hat, glaube ich, aus meinem, ja, war dann diese 21 an Platzierung, weil ich einfach schon dachte, das kann ich besser. Und was ich da im Kopf hatte, das habe ich dir auch geschrieben, war halt, was wir letzte Woche noch besprochen hatten, dieser Artikel, weil ich halt dachte, okay, also offensichtlich haben sie recht gehabt. Ich bin nicht mal in die Top 20 reingelaufen. Ich bin offensichtlich einfach nicht so gut, wie ich dachte, dass ich bin. Und all diese Gedanken kamen dann da reingerauscht in diesem Moment, wo ich aufgehört habe zu laufen. Und ab dem Moment war dann der Tränendamm gebrochen und ich habe es auch nicht mehr geschafft, aufzuhören zu heulen. Also egal, wen ich im Ziel gesehen habe, weil das kennt man ja, weißt du, dann schauen einen die Leute an und umarmen einen und alles, was passiert ist, dass man noch mehr heult und noch mehr heult. Und ich war wirklich wahnsinnig traurig und enttäuscht und wütend und frustriert und habe einfach gedacht, nee, heute wird mein Tag und am Ende war es nicht. Und ich habe wirklich ja, dieses fucking OCC so laut in meinem Kopf gehört und dieses warum immer hier, warum geht hier immer irgendwas nicht auf, warum kann ich nicht auch mal zeigen, was ich kann. Und da meine ich nicht, dass ich vorne, ich wollte nie, das Podium war für mich niemals ein Thema. Es ging einfach darum, einfach mal zu zeigen, ich gehöre hier auch hin und ich kann hier auch in eine Top 15 oder vielleicht an einem richtig guten Tag in eine Top 10 laufen. Moment,
bevor du warst schon mal in Top 15, du warst schon mal 13. und schon mal 11. Kimi.
Moment, ja, aber das ist tatsächlich witzig, dass du das sagst, weil das fand ich ja damals, also Moment, den 11. Platz, das war ja das einzige Rennen hier, wo ich sage, das war ein gutes Rennen.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, du kannst jetzt nicht hier alles so schlecht reden. Du hast drei tolle Finishes da, du hast zwei Top-15-Platzierungen, du hast einen Finish mit einem Lächeln. Ich finde, das ist schon Jammern auf sehr hohem Niveau.
Das finde ich gar nicht, weil, und das, da muss ich jetzt kurz tatsächlich ein bisschen hart sein, weil ich will mir nicht sagen lassen, wie ich auf mein Rennen zu reagieren habe. Und wenn man einfach ein Rennen hat, wo man merkt, und das war tatsächlich 2023 genau dasselbe, da bin ich zwar 13. geworden, aber auch da bin ich ab Mitte des Rennens mit Krämpfen gelaufen. Sprich, auch da, und das war, da
aber
kommt
es haben ja ganz viele währenddessen auch Probleme. Und es weißt du, es kann so viel Schlimmes passieren. Und da alleine dreimal so toll ins Ziel zu laufen, das ist schon, da kannst du schon stolz auf dich sein. Dass du unzufrieden bist mit, was, weiß ich nicht, Zeit oder Platzierung, die du dir vorgenommen hast. Aber du hast an dem Tag das Beste daraus gemacht, aus den Krämpfen, aus allem. Und das ist, glaube ich, das, was alle meinen. Dass du noch schneller laufen kannst, das wirst du vor allem am besten wissen, weil du so viel Arbeit da reinsteckst. Und das wird sich 100.000-prozentig auszahlen. Und es wird das Jahr kommen, wo du im Ziel bist und denkst, ja, dafür war das. Dafür waren all diese Lessons, die ich hier in Chamonix hatte. Weil, aber ich will einfach, dass du für dich, du hast zwei Top-15-Platzierungen, die echt stark sind. Und da darfst du dir auch nichts anderes einreden.
Werbung.
Also es ist egal, wo ich bin. Zwei Sachen habe ich immer dabei, um immer und überall einfach laufen gehen zu können. Und das sind zum einen die Laufschuhe, na klar. Und dann, ganz wichtig, meine Suunto-Laufuhr.
Dank der Offline-Maps, die man sich kostenlos runterladen kann, kann ich mir einfach überall, wo ich bin, Routen zusammenstellen und auf die Uhr laden. Ich sehe, welche Trails beliebt sind. Und das Wichtigste, ich kann mich gar nicht verlaufen. Und ich kann aus aktuellem Anlass auch wieder sagen, Leute, diese Offline-Maps, ein absoluter Gamechanger.
Ja, wir haben neulich erst drüber gesprochen in unserer Folge. Man sieht dich im neuen Kampagnenvideo der Suunto Race 2. Was hältst du denn von der neuen Uhr?
Also abgesehen davon, dass sie natürlich alles kann, was eine Laufuhr meiner Meinung nach können muss und viele smarte Funktionen hat, gefällt mir einfach, dass das Display noch größer ist, ohne dass die Uhr größer geworden ist. Weil ich finde schon, also ich mag zwar richtig große Sportuhren, aber sie dürfen auch nicht zu groß sein. Also von daher, die Suunto Race 2 hat einfach die optimale Größe.
Ja, die Ränder sind nur kleiner geworden. Das Gehäuse ist gleich groß geblieben. Das finde ich auch richtig gut. Und mir ist persönlich aufgefallen beim Probieren, dass die Haptik schneller und besser ist. Also man hat keinerlei Verzögerung. Und was ich immer besonders wichtig finde, man kann den Display so hell machen, wie man das selber will. Und das alles, obwohl die Batterielaufzeit noch besser geworden ist.
Ja, voll. Also theoretisch kann man jetzt mindestens 55 Stunden bei höchster Genauigkeit am Stück laufen gehen, ohne die Uhr laden zu müssen. Das ist natürlich ein ordentlicher Longrun dann, aber theoretisch wäre es möglich.
Es wäre mal interessant zu testen, wie weit wir da laufen können. Also wenn ihr auch unendlich lang ohne Ladekabel auskommen wollt oder einfach eine super Laufuhr braucht, die alles kann und dazu noch gut aussieht, dann schaut doch einfach mal bei suunto.com vorbei und sichert euch mit unserem Code großgeschrieben suunto-hmkm minus 15% auf euren Einkauf.
Genau, und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Na gut, also diese Diskussion hatten wir schon ein paar Mal, deswegen rolle ich sie jetzt nicht nochmal auf, aber das war halt das, was im Finish bei mir passiert ist und das war das, was, ja, jetzt hört man es mir an, jetzt muss ich fast wieder heulen, aber auf jeden Fall, das war sehr emotional und da war auf jeden Fall sehr viel Frust da und jetzt gebe ich ganz kurz an dich ab, weil sonst kriege ich den Kloß im Hals nicht raus. Also ja, erzähl du mal von deiner letzten.
Ja, also ich bin auf jeden Fall wirklich stolz auf dich und wie du dich durchgekämpft hast. Also ja, ich war jetzt ja so bei ungefähr 100 Kilometern vorher, wo ich aufgehört habe zu erzählen. Ab da war es dann halt eigentlich so ein in Trance, jetzt einfach einen Fuß vor den anderen setzen, laufen, allen geht's schlecht, alle leiden, jetzt muss man einfach durchbeißen und es wird wieder besser und tief sind besonders tief, hoch sind kurz für einen kurzen Moment besonders hoch, obwohl man natürlich nicht mehr schnell und smooth läuft, kommt man sich so vor. Und da bin ich einfach in einem, wieder in so einem Bike-Trail-Abschnitt halt wieder umgeknickt und ich habe in dem Moment sind mir halt die Tränen in die Augen geschossen, weil es so weh getan hat. Und ich habe einfach gedacht, das kann nicht wahr sein. Es ist jetzt das Gleiche wie beim Mont Ventoux. Das ist unglaublich, weil gerade dieses Umknicken und es passiert nichts, solange meine Stärke war. Und na klar, ist ein Fuß anfälliger, nachdem man das in dem Jahr dort einen Außenbandriss hatte. Aber trotzdem habe ich eigentlich so viel an dem Fuß gearbeitet und so viel Stabilität und alles vorher gehabt. So viel Sicherheit, dass ich mir sicher war, dass es nicht wieder passieren kann und habe dann meinen Fuß sofort in so einen Brunnen gehalten, der als nächstes kam und so habe ich mich dann eigentlich Kilometer für Kilometer weitergeschleppt. Ich bin immer nur von Brunnen zu Brunnen gelaufen, habe meine Füße reingehalten oder vor allem den linken Fuß versucht, den Schmerz zu betäuben und weiterzulaufen und mich nicht unterkriegen zu lassen. Hab aber ja einfach innerlich halt in dem Moment gedacht, das kann nicht sein, dass mir das jetzt passiert ist. Nach all dem, was mir auf diesem UTMB-Kurs schon war und was wie mein ganzes letztes Jahr war, bin einfach sehr, hab versucht, irgendwie weiterzumachen, bin die ganze Zeit dann mit den Stöcken rechts und links gelaufen, bin dann so zweimal noch hingefallen in Uphills sogar, also ich hatte einfach so Schmerzen, dass ich gar nicht mehr gerade laufen konnte und dann habe ich halt entschieden, okay, das macht keinen Sinn, das ist auch nicht wie beim Mont Ventoux, ich kann damit irgendwie durchpreschen, weil ich auch einfach insgesamt auch am anderen Bein schon so viel Probleme hatte, dass ich nicht wie beim Mont Ventoux einfach nur mit dem rechten Bein laufen konnte, gemerkt habe, dass es einfach zu gefährlich ist, weiterzumachen. Der Schmerz war wahnsinnig groß, ja, aber das ist an der Stelle irgendwie dann immer zweitrangig, weil es tut sowieso alles weh. Mhm. Es war schon einfach auch die Enttäuschung und diese Unfairness, die halt in mir so hochgekommen ist. Da, wieso muss es mir passieren? Und ja, war sehr schwer, war auch sehr schwer dann anzuerkennen, das Rennen ist hier vorbei. Ich hatte, das muss ich auch sagen, eine WM im Hinterkopf und habe gedacht, ich kann, wenn jetzt die ganze Saison vorbei ist, das ist einfach unglaublich, weil letztes Jahr hat mich Chamonix gebrochen. Ich hatte, die Rennen kann man überhaupt nicht vergleichen und auch nicht, was passiert ist. Ich meine, letztes Jahr war ich vorm Start schon durch meinen Sturz verletzt und hatte dieses Ödem in der Hüfte und wusste, ich bin nicht topfit und trotzdem wollte ich unbedingt starten und bin danach einfach in so ein Loch gefallen, dass ich das Gefühl hatte, wieso schaffe ich es nicht, auf den Punkt fit zu sein? Ich gehöre einfach nicht dazu und das habe ich dieses Jahr alles nicht, weil ich bin über 105, 108 Kilometer ganz auf höchstem Level für mich gelaufen und ich weiß, ich war nicht fertig oder vorbei. Das Rennen war da nicht vorbei. Es wäre noch so viel gekommen und da wären auch sicher noch schwierigere Teile gekommen und noch tiefere Tiefs und man kann nicht sagen, nur weil das perfekt jetzt gelaufen ist, wäre alles perfekt gelaufen, aber es hat auf jeden Fall für mich perfekt geklappt, dass ich auf den Punkt fit war, dass alles gestimmt hat, dass ich vor allem mental fit war, wo ich einfach ein Jahr dran gearbeitet habe. Du weißt, es wissen nicht so viele Leute, aber Chamonix war letztes Jahr für mich sehr schwierig.
Oh Gott, ja.
Und ich habe einfach in dem Moment gewusst, wo ich mich entschieden habe, nicht weiterzulaufen, dass ich dieses Finish so sehr gebraucht hätte, mehr als alles andere. Ich habe das letzte Jahr in Chamonix den Johannes gefragt, ob er mich heiratet und es war nicht das Ergebnis, wie ich mir das erhofft habe. Das hat mir das ganze Jahr, es wird das immer wieder sehr, ja, es ist einfach alles schwierig. Es ist seitdem alles sehr schwierig. Ich habe ein schwieriges Jahr und trotzdem weiß ich, dass ich von der Performance her auf einem super Level bin. Ich weiß, was in mir steckt und ich weiß auch, dass ich mental so fit war und darauf war ich eigentlich so stolz, dass ich trotz all diesen Umständen, trotz all diesen Schwierigkeiten am Start stand und wusste, heute wird mein Tag und mein Rennen und das so gefühlt habe und deswegen bin ich eigentlich auf das Rennen super stolz und deswegen kommt es mir so unfassbar unfair vor, dass ich dann da zweimal an diesem Fuß umknicken muss und das Rennen dort für mich vorbei ist und ich nicht für mich dieses versöhnliche Ende habe. Ich bin in Chamonix im Ziel, ich kann mit diesem Jahr, ich kann mit all dem abschließen. Es hat sich gelohnt, dass ich nicht mich unterkriegen lassen. Und das hätte ich mir einfach sehr gewünscht. Und das ist das, was mich so unglaublich doll enttäuscht. Und trotzdem ist es ein anderes Gefühl nach dem Rennen als im letzten Jahr, weil ich eben so viele positive Dinge habe zum Mitnehmen und weiß, dass es irgendwann aufgehen wird. Und ich weiß, dass ich irgendwann in Chamonix das Ziel laufen werde und all diese Sachen mir dort in den Kopf kommen werden. Und ich weiß, wie lange ich da gelitten habe und dass es für irgendwas gut ist. Dass es einfach, manchmal brauchen gute Dinge einfach richtig viel Zeit. Aber es ist trotzdem schwer, es zu akzeptieren in dem Moment, wo es halt noch nicht so weit ist.
Okay, also ich bin mir ziemlich sicher, das wird jetzt an dieser Stelle des Podcasts nicht nur mir so gehen, aber ich habe eine arge Gänsehaut jetzt gerade, weil ich, da bildet sich gleich der nächste Kloß, der aber jetzt, weil ich einfach wahnsinnig, wahnsinnig stolz auf dich bin, Ida. Also wirklich, ich meine, ich bin ja Und dafür bin ich sehr dankbar, hautnah immer an dir dran und kriege das ja immer mit. Alles und mit. Ich kann deswegen wirklich sagen, du bist so gewachsen im letzten Jahr mit dir. Und da ist so viel passiert.
Und
Ja. Was möchtest du sagen?
Nein, ich war nur so in diesem Moment, wo ich dann realisiert habe, das ist einfach, ich kann jetzt hier nicht weiterlaufen. Geht nicht über meine, oder es geht über dieses, was gut ist für, oder was heißt, was gut ist. Ultrarunning ist nicht gut, aber was verträglich ist für den Körper, was akzeptabel ist an Schmerz und an Durchbringen und Durchpressen hinaus. Ich war so enttäuscht. Ich war wirklich so enttäuscht und leer. Ich konnte nicht mal mehr eine Träne verdrücken. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich fühle nichts mehr. Ja, das ist schon irgendwie hart.
Ja, aber auch gleichzeitig, weißt du, und das ist vielleicht das, was dann in diesem Jahr vielleicht auch einen Unterschied macht, ist, du hast es ja selber auch gesagt, du hattest die WM im Hinterkopf und wir wissen alle, was für ein Dickkopf du bist, wenn es um Rennen geht. Und allein diese Vorstellung von dir, dass du da mit deinem Fuß und so weiter dann da in den Uphill sogar anfängst zu stürzen, weil einfach da dann so viel passiert und man einfach nicht mehr so richtig fokussiert sein kann und so viel in deinem Kopf passiert sein muss, diese ganzen Gedanken, warum ich, warum jetzt hier und kann ich jetzt durchlaufen und was mache ich und was ist denn mit der WM, bis wohin kann ich gehen? Das sind ja alles Gedanken, die dann in einem passieren, während man noch immer sich bewegt. Und das sind alles Sachen, die wahnsinnig hart sind und nichtsdestotrotz gehst du aber mit diesen Gedanken da raus. Und bist jetzt schon so weit mit dir, dass du sagst, ich weiß aber, dass es verdammt nochmal passieren wird und ich da ins Ziel laufen werde, weil ich hatte bis dahin ein Rennen, genauso wie ich es mir gewünscht habe. Und das ist, finde ich, das zu hören und dir zuzuhören jetzt gerade und mit all deiner Offenheit, die du jetzt hier gerade mitbringst, das, Ida, ist wahnsinnig, wahnsinnig groß. Und deswegen, und ich bin da auch absolut bei dir, dass dieses verflixte Chamonix, es ist so verhext. Und nichtsdestotrotz, jetzt schon zu hören von dir, ich komme aber wieder, verdammt nochmal, da.
Das ist vielleicht auch einer der Hauptunterschiede. Im letzten Jahr habe ich halt gesagt, ich laufe nie wieder in Chamonix. Und in diesem Jahr war es so, dass ich am Abend auf meinem Bett saß und natürlich wahnsinnig traurig und enttäuscht war und den Schmerz und alles nicht glauben konnte und trotzdem gedacht habe, und ich werde hier nächstes Jahr stehen und diesen TDS in dieses Ziel laufen. Komme, was wolle. Ja, es ist bis dahin eigentlich alles so gewesen, wie ich mir das gewünscht habe und worauf ich ein ganzes Jahr hingearbeitet habe. Und auch wenn das jetzt dieses Mal noch nicht mit einem Ziel belohnt wurde, mit einem Finish, wo ich das schwarz auf weiß habe, weiß ich, dass ich dahin gehöre und ich weiß, dass ich das kann und das ist schon mal ein Improvement im Gegensatz zu den letzten 2 Jahren, wo ich einfach danach immer dachte, ja, Chamonix ist einfach nichts für mich, ich gehöre da nicht hin und ich gehöre nicht in diese Spitze rein und ja, da wird jetzt weiter ein Jahr dran gearbeitet an diesem Ziel Chamonix und irgendwann wird sich das auszahlen.
Ja, ich muss sagen, bei mir hat es ein bisschen länger gebraucht. Also ich habe dann am Abend und in der Nacht nach dem OCC wirklich gedacht, boah, scheiß doch einfach drauf, Mann. Ich hasse es, ich hasse Chamonix, ich hasse den OCC. Ich hatte eine richtige Wut in mir und gestern hat es dann so allmählich angefangen, dass ich auch begriffen habe, dass ich hier gerade wirklich ein bisschen... Ja, da hat sich ein bisschen der Frust gelöst und es kam so ein bisschen eine Akzeptanz und ich habe ja gestern dann auch irgendwann, habe ich dir geschrieben, habe gesagt, sag mal, also was ist denn hier los? Also beim CCC sind alle möglichen Leute raus aufgrund von Stürzen, aufgrund von Magenproblemen, aufgrund von was auch immer. Es ist einfach wirklich, man kann in dieser Woche hier mit nichts planen. Es kann immer irgendwas passieren. Es geht so selten ein Plan auf. Es erreichen so selten Leute das, was sie sich erträumen. Und auch beim UTMB jetzt wieder, also selbst eine Courtney leidet gerade ohne Ende. Ich weiß jetzt nicht, wo sie jetzt inzwischen ist, aber wo wir angefangen haben aufzunehmen, war sie auf Platz 3 und zwar sehr leidend. Und das sind einfach alles Bilder, die bei mir auch dann gearbeitet haben. Und heute früh bin ich zum Eric hin, zu einem Teamkollegen von mir, der gestern beim CCC auch nicht den Tag hatte, den er sich gewünscht hat, und habe zu ihm gesagt, Eric, aber du weißt, nächstes Jahr stehen wir wieder da und nächstes Jahr versuchen wir es verdammt nochmal wieder und nächstes Jahr wird es vielleicht dann endlich das Jahr werden, und da haben wir dann erstmal mit einem Kaffee drauf angestoßen. Und das zu merken, dass bei mir dann nach einem Tag Frust und Heulen und Wut und so weiter, da schon wieder diese Motivation sich angebahnt hat, ganz leise, war sehr schön zu spüren. Und deswegen fühle ich dich da sehr und finde es ganz toll, wie du mit deinem DNF umgehst, und finde es super, super, super schön zu hören, dass du da auch jetzt weiter hoffen kannst auf eine WM und noch was vor dir hast. Und das ist
ja
alles richtig gut.
Ich glaube auch, wenn jetzt die Saison, also ich hätte ja eigentlich noch den Stream gemacht jetzt am Wochenende, und ich habe es auch die ganze Nacht verfolgt und wäre auch unheimlich gern da und hätte das gemacht, aber es war erstmal wichtig, alles abklären zu lassen, um auch dafür so ein bisschen zu wissen, wie geht's weiter, weil das ist nichts schlimmer, als jetzt eine Woche zu hoffen und zu warten und dann zu hören, ja, schade, die ganze Saison ist vorbei und ist gerissen und fertig, das war's für dieses Jahr. Sicher stimmt mich das auch positiver, und sonst wäre ich noch mal in einer ganz anderen Verfassung. Aber ja, wie du es so schön gesagt hast, nächstes Jahr werden wir da einfach wieder stehen. Und das ist halt auch der Teil des Sports. So schön es ist, so viele Erfolge man feiern darf und so schöne viele Momente man hat, wo man denkt, es gibt nichts Schöneres. So viele Tiefschläge gibt es halt auch und so viele Momente, wo man alles in Frage stellt und denkt, wieso tue ich mir das eigentlich an? Aber es gehört dazu, und es macht mir unheimlich viel Spaß, und ich habe mich dazu entschieden und mache es jeden Tag aufs Neue. Ich meine, ja, wir haben uns das ausgesucht.
Ja, und
und auch wenn es so viele Rückschläge und negative Erfahrungen sind und so viele, die aussteigen müssen, die nicht zufrieden sind, gibt es halt auch genauso auf der anderen Seite viele, die einfach das Rennen ihres Lebens jetzt am Wochenende gemacht haben, die total alle überrascht haben, total starke Leistung gemacht haben. Und das sind ja auch die Geschichten, die der UTMB schreibt. Und irgendwann werden wir schon auch auf der Seite stehen.
Ja, der UTMB ist einfach wirklich absolut einzigartig. Das muss man schon echt mal sagen. Und es gibt einfach schon auch viel, also gerade jetzt mit einer Ruth, die vorne wegläuft, und mit, weiß ich nicht, auch gestern eine Lottie Brinks mit Platz 6, glaube ich, beim CCC. Und also da ist so viel passiert, wo man dann auch wiederum sagen kann und muss, boah, das inspiriert einen wahnsinnig sehr und macht so Bock auf diesen Sport. Und man sieht auch wirklich von Jahr zu Jahr, wie dieser Sport wächst. Ich habe tatsächlich gestern das erste Mal, wirklich irre eigentlich, den Start vom UTMB angeschaut.
Echt?
Das allererste Mal, ja. Und ich muss wirklich sagen, wow. Also ich war, also man kennt es ja von Bildern und so, ja. Aber da dann, weil der Fab eben, mein ehemaliger Mitbewohner, da mitgelaufen ist, wollte ich mir das anschauen. Und es war wirklich wahnsinnig, wahnsinnig ergreifend und wahnsinnig irre und einzigartig. Und ja. Deswegen ist es einfach
es
so viel,
was da... Es hat kein anderes Rennen der Welt. Das ist einfach so.
Ja, und da hängt... Genau deswegen ist es aber auch so verhext, weil man einfach... Weil es so viel bedeutet. Und deswegen, ja, muss ich sagen, ist dieses ganze... Wow, ich hasse den UTMB und ich werde da nie wieder sein, was im ersten Moment bei mir aufgekommen ist. Und dieses, ich werde einen Stinkefinger im Zielbogen zeigen. Und all das, was da kurz frustriert hochkam, ist inzwischen alles schon wieder weg. Und ich habe mir gedacht, geil, ich bin schon qualifiziert für nächstes Jahr. Ich werde hier wieder da sein. Und dann stehen wir halt wieder in Orsier nächstes Jahr. Und dann geht's von vorne los. Und das finde ich sehr schön zu spüren. Und eben genauso finde ich das sehr schön von dir zu hören. Und ja, deswegen ist es... So viel kann man, glaube ich, sagen, auch wenn vieles wieder nicht so gelaufen ist, wie wir es uns erträumt haben. Aber es ist zumindest nicht eine so schöne Scheiße-Folge wie im vergangenen Jahr. Weil ich finde, da ist wahnsinnig viel passiert.
Ja. Ja, nein, das stimmt auf jeden Fall. Es ist auch ein ganz anderes Gefühl als letztes Jahr in dem UTMB, kann ich sagen. Aber ja, man gut, hören wir uns nicht erst beim Podcast nächstes Jahr wieder, sondern hören uns nächste Woche hier wieder. Und
ja.
Ich glaube, ach ja, irgendwann werde ich da in diesem Ziel stehen und du genauso. Wir werden da gemeinsam stehen und uns in den Arm legen und wissen, es hat so viel Schmerz und Tränen gekostet, aber es ist für irgendeinen Moment alles wert gewesen. Davon bin ich überzeugt.
Ja, und dann zeigen wir beide einen Stinkefinger in Zwiebeln.
Nein,
einfach
ich werde
den
nie zeigen. Also Kimi, ich bin doch so
Für
verklemmt.
All den Frust und all die Tränen und all den Schmerz, finde ich, hat dieser Zielbogen das wirklich verdient. Aber dann mache ich das allein. Aber irgendwann, aber ich habe mir beim OCC auch gedacht, das kannst du jetzt nicht machen, Kim, ist ein bisschen unpassend. Aber kurz war ich sehr, sehr, sehr gewillt, das zu tun. Da hätten sich die ganzen Fotografen im Ziel auch gedacht, hey, was ist denn jetzt los? Also an wen geht es?
Und die UTMB-Frau, die hatte einen kleinen Herzinfarkt bekommen.
Die hat mich gleich mal kurz zur Seite genommen. Naja, aber ich finde es schön, dass wir am Ende des Gesprächs beide lachen. Das finde ich sehr, sehr schön. Wir haben uns zumindest unser Strahlen nicht ganz wegwischen lassen. Und Ida, ich muss es einfach nochmal sagen, ich bin irre stolz auf dich. Ich finde wirklich, das ist Wahnsinn, was du da für eine Entwicklung mit dir hingelegt hast. Und ich finde, das, ja, also mich macht das wahnsinnig stolz und ja.
Das ist sehr lieb von dir. Aber genauso kann ich es nur zurückgeben. Ich bin stolz auf dich und auf dein Rennen und dein Lächeln im Ziel, auch wenn du es nicht hören willst.
Gestern kam irgendwann der Malte zu mir, der hat mich im Ziel gefilmt und hat gesagt, schau dir doch mal dein Lächeln an. Ich sag, lass mich jetzt in Ruhe mit meinem Lächeln im Finish. Aber ja, ich muss wirklich sagen, ich bin auch sehr zufrieden mit meinem Kopf und meinem Mindset während des Rennens. Also da ist schon auch sehr, sehr viel in die richtige Richtung passiert und Step by Step.
Das ist das Wichtigste. Ja. Für dich geht's jetzt nach Bad Gastein, oder?
Genau, ich werde dort nicht laufen dieses Jahr. Das habe ich sehr früh entschieden, dass das jetzt einfach mal ein Jahr auch nicht sein muss. Aber ich bin auf jeden Fall dort.
Einfach zum Aufsaugen.
Ja, wir haben ein paar Workshops und so weiter. Und nichtsdestotrotz ist es ja auch ein Terex-Rennen. Und da sind ganz viele liebe Menschen, die ich wiedersehen darf. Und dementsprechend werde ich da einfach mal als Support sein.
Cool.
Und dann geht es auch dann wieder zurück nach München und darauf freue ich mich auch sehr. Genau.
Und wir drücken jetzt die Daumen, dass du ins UTMB-Ziel gehen kannst, ins Finish und einen Teamerfolg mitfeiern kannst.
Ja.
Es ist so spannend, das hier zu verfolgen. Katharina macht auch wieder ein super Rennen, ist gerade auf Rang 4. Nee, auf Rang 4, glaube ich. Vor der Aufnahme noch auf Rang 5. Also ja, ich finde, das ist schon was ganz Besonderes. Toll ist diese UTMB-Woche auch, wenn es so wehtun kann.
Ja, also ich werde ganz liebe Grüße aus dem Ziel schicken.
Mach das.
Und drück dich ganz feste und wie gesagt, bin irre stolz auf dich.
Wir hören uns nächste Woche wieder und ich freue mich drauf.
Ich mich auch wieder. Bis dann.
Ciao.